Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Ihr Lieben, wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Aus dem FF Podcast ist hier der Podcast zum Thema gesunde Ernährung, Fitness, Sport, Sporternährung und alles, was damit zusammenhängt. Und alles, was damit zusammenhängt, ist, denke ich, heute ein richtig gutes Stichwort. Denn ich habe den lieben Andreas heute zu Gast, der eine ganz, ganz große Expertise im Bereich Nahrungsergänzungsmittel und da vor allem im Bereich Kreatin aufzuweisen hat. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate und hier meinen Gast schon selbst vorstelle, darf der das natürlich ganz selbst übernehmen. Zunächst in der gewohnten Aus dem FF Podcast-Manier, nämlich mit der Frage, Andi, was konntest du in der vergangenen Woche denn aus dem FF? Und dann gehen wir natürlich auch noch ein bisschen über zu deiner Person und warum du heute hier im Aus dem FF Podcast sitzen darfst.
Ja, Tim, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da dabei sein darf. Sehr, sehr cool. Hat mich gefreut, dass du mich gefragt hast. Ja, die Frage, was konnte ich diese Woche aus dem FF, fällt die Antwort relativ leicht. Das ist Windel wechseln, weil ich vor kurzem Papa geworden bin. Und genau, das kann ich aus dem FF blind sozusagen. Und genau, das.
Ich habe schon befürchtet. Ich habe schon befürchtet, dass das was mit deiner jungen Vaterschaft zu tun hat. Ja, genau. Weil die ja dann doch alle Kapazitäten mal am Anfang definitiv bündelt, ja. Und dann auch sehr viel Aufmerksamkeit konzentriert. Herzlichen Glückwunsch dazu auf jeden Fall nochmal.
Danke dir.
Bevor wir dann jetzt auch gleich thematisch in das Thema Kreatin, Nahrungsergänzungsmittel einsteigen, erzähl doch ganz gerne noch ein, zwei Sätze zu dir, zu deiner Person und warum du mit einem bayerischen Akzent heute hier im Podcast zu Gast bist.
Ja, genau. Also ich bin Andreas Rubucher, gebürtig aus der Chiemseer Gegend, deswegen auch der Dialekt. Kann ich nicht verbergen. Und ich bin beruflich Experte für Mineralien und Vitaminrohstoffe im Nahrungsergänzungsmittelmarkt. Und aktuell bin ich verantwortlich für die Dachregion für ein US-Unternehmen namens Balchem. Das ist einer der größten Hersteller von hochwertigen Rohstoffen für den Nahrungsergänzungsmittelmarkt. Größtenteils geht es eben darum, Mineralien, sprich Magnesium, Zink, Eisen als Bisglycinate zu produzieren und Vitamine wie zum Beispiel Vitamin K2. Das sind so meine Themen und meine Kunden sind üblicherweise Firmen wie deine Zuhörer kennen, denke ich mal, ESN, Sunday Natural, Ortomol oder auch Bayer, Procter & Gamble, also auch diese Pharmaschine. Oder wenn du einfach in die Apotheke gehst, ist fast jedes zweite Produkt enthält Rohstoffe, die über mich laufen. Sprich, da stehe ich dahinter. Und ja, genau, also bei der Balchem, wir haben ein relativ cooles Motto, das so drüber steht, über dem Ganzen ist, die Welt zu einem gesünderen Ort zu machen, mit guten Rohstoffen und wissenschaftlich sinnvollen Produkten. Das ist so die Vision oder die Mission darum geht's. Und ich denke, da gibt es noch viel zu tun in der Nahrungsergänzungsmittelbranche. Aber genau, da gehen wir auch später drauf ein. Und zu meiner Vergangenheit, vor Balchem war ich eben für die Alzchem 5 Jahre zuständig, für Creapur in Zentraleuropa. Und genau, Deswegen habe ich da relativ viel Know-how zum Thema Kreatin und deswegen hast du mich heute eingeladen, vermutlich.
So ist es. Und man kann ja auch ganz offen sagen, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich über einen LinkedIn-Post meinerseits, wo ich über den
Stimmt.
Ehrmann Kreatin-Pudding ein bisschen was geschrieben hatte. Und du dich daraufhin gemeldet hast und hast gesagt, hey, so ich habe da ein paar Insights, lass mal quatschen. Wir haben uns davor dann schon mal zu dem Thema ausgetauscht. Und ich dich dann relativ spontan auch gefragt habe, hey, hättest du nicht Bock, irgendwie im Podcast das auch mal zu berichten, weil ich super spannend finde. Und natürlich ist auch unsererseits eine gewisse Expertise da, aber dann nochmal so eine Fachexpertise deinerseits zu haben, finde ich für den Podcast extrem wertvoll und ist super, super schön. Von daher danke nochmal, dass du dich bereit erklärt hast, heute dein Wissen
Gerne.
auch zum Besten zu geben. Jetzt vielleicht nochmal eine letzte abschließende Frage zu dir persönlich. Wie ist denn dein Bezug so zu dem Thema Nahrungsergänzungsmittel? Wie kommst du so in die Gesundheitsbranche oder zu deinem Job? Wie ist dein beruflicher oder vielleicht auch dein privater Werdegang bis dahin?
Genau, also die letzten zwei Stationen habe ich ja kurz angerissen und davor, also mein universitärer Hintergrund ist Sportökonomie. Ich habe Sportökonomie in Bayreuth studiert, Bachelor und Master. Und genau, sprich, Sport war schon immer ein großer Bestandteil einfach meines Lebens. Jetzt nicht unbedingt auf Profiniveau, aber einfach immer, ja, alle möglichen Sportarten.
Was
Sprich,
machst
im
du heute
Studium,
noch?
heute gerade mal Hyrox-Training,
Hm.
also auch wegen der Kreatur-Vergangenheit. Hyrox hat mich gecatcht, macht Spaß. Fußball habe ich aufgehört vor 2 Jahren, genau. Aber ansonsten einfach laufen, wandern, natürlich in der Gegend,
Ja,
solche
ist bei dir
Geschichten.
natürlich ein Traum, ne?
Genau, ja. Und ja, daher kommt der Hintergrund, also Sport, Gesundheit, Ernährung in Kombination mit BWL natürlich, weil mein Job natürlich auch ein großer Teil eine Sales-Verantwortung beinhaltet, passt diese Kombination perfekt. Und mich hat das schon immer interessiert, was man alles machen kann, einfach mit seiner täglichen Ernährung, mit Supplements, mit seinen Routinen, was Sport angeht, einfach ein gesundes und erfülltes, zufriedenes Leben zu führen. Und deswegen bin ich da intrinsisch einfach total motiviert in dem Thema und genau, deswegen macht's so viel Spaß.
Ja, man merkt auch krass, dass du für dein Thema brennst, und dass du da auch eine echte Leidenschaft dahinter hast. Ich gehe mal davon aus, dass es natürlich bei euch im Unternehmen wahrscheinlich einhellig so, dass da viele sind, die auch einfach mit Herz und Leidenschaft dabei sind und die auch Bock haben, das Thema dann voranzutreiben. Jetzt aber, Andi, lass uns doch mal einsteigen. Und ich habe mir eine Einstiegsfrage notiert und du beschäftigst dich ja beruflich sehr intensiv mit dem Thema Sporternährung, Nahrungsergänzung. Und wir wollen ja heute ein bisschen über Kreatin quatschen. Und wenn du jetzt in deinem privaten Kreis erzählst, was du machst bei Balchem, und mit Nahrungsergänzungsmitteln zu tun hast und da vielleicht auch das Stichwort Kreatin fällt, welche Reaktionen und welche Mythen begegnen dir da dann am häufigsten?
Ja, ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Es gibt natürlich allgemein noch sehr viele Vorbehalte beim Thema Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, jeder Zweite sagt, das kann ich ja locker auch über die Ernährung decken. Wieso soll ich supplementieren? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist alles künstlich und so weiter. Und die andere Hälfte, würde ich sagen, ist dann doch interessiert an dem Thema. Und fragt genauer nach. Also es gibt schon ein großes Interesse, auch in unserer Altersgruppe, sage ich jetzt mal. Und die größten Mythen, tja, also jetzt im Speziellen auf das Thema Kreatin bezogen, ist immer noch das Thema Niere. Also ist eine Kreatineinnahme nierenschädigend und ja, verliere ich meine Haare zum Beispiel. Das sind so die ersten zwei. Ich weiß wirklich immer noch die ersten zwei Mythen. Also Mythen sind sehr, sehr schwer
Hartnäckig,
irgendwie
ne?
aus den Köpfen
Ja.
zu bekommen, obwohl keine wissenschaftliche Basis da dahinter steht. Aber es ist einfach schwer, weil der Mensch natürlich gerne Geschichten erzählt. Und
Ja.
es ist einfach so, ja.
Ja.
Und ja, das würde ich sagen, sind die zwei häufigsten Sachen. Also ja, es ist einerseits immer eine sehr aufgeladene Reaktion oder also sehr polare Reaktion, entweder sehr
Emotional, ne?
positiv
Ist
oder sehr
dann,
negativ. Sehr
naja.
emotionales Thema,
Ich
ja.
meine, Ernährung ist ja
Genau.
auch irgendwie so ein bisschen wie das Thema Fußball. Du hast 80 Millionen Ernährungsexperten gefühlt, genauso wie im Fußball 80
Stimmt.
Millionen Bundestrainer. Aber nur wenige haben da natürlich tatsächliche Expertise. Jetzt hast du mich auf eine Frage gebracht, die ich direkt mal mit einwerfen und anschließen möchte. Du begegnest dann den Leuten, 50% hast du gesagt, in etwa, die sagen, ja, okay, ich brauche keine Nahrungsergänzungsmittel, ich decke alles über meine Ernährung ab. Würdest du sagen, das ist machbar oder ist es definitiv schwierig?
Definitiv schwierig. Definitiv. Also klar, es gibt, wenn man dieses Thema so aufbricht, dann ist es vielleicht häufig wichtig zu sagen, dass es natürlich von der Prioritätenliste ein paar Sachen gibt, die wichtiger sind als Supplements. Also das ist einmal der Schlaf, die Schlafpriorisierung, Schlafqualität. Dann ist es die Ernährung an sich natürlich, die sehr, sehr wichtig ist. Dann ist es das dritte Sport, Kraft- und Ausdauertraining. Würde ich sogar vielleicht an die einsetzen, aber die Priorisierung da ist jetzt relativ wurscht. Und das vierte würde ich noch sagen, ist das Sozialleben. So, wenn diese vier Sachen passen, wenn ich jetzt nichts
super
vergessen
spannend,
habe.
Super spannend, dass du das auch mit dazu nimmst, finde ich mega gut.
Ja, also das ist absolut wichtig. Und wenn diese vier Sachen passen, dann kann ich eben drüber nachdenken, was kann ich denn noch optimieren auf der Supplement-Seite. Das sind dann vielleicht die letzten 10%. Aber natürlich ist es schon so, dass ich, also man muss natürlich immer unterscheiden, was ist die Realität und was ist das Optimum, also bezüglich dem Thema Ernährung, weil natürlich jeder sagt, ich könnte es decken, aber die Realität und die Gewohnheiten der Menschen zeigen ja ein komplett anderes Bild, also was vor allem die Nährstoffe angeht, dass da eben, also zu einerseits ist es nicht deckbar, auch wenn ich optimal mich ernähre, aber mich optimal zu ernähren ist absolut utopisch.
Passiert ja, sowieso also nicht. Ja, also das Essen nach Mikro- und Makronährstoffen, das macht nur das allerkleinste Prozent deutschlandweit, würde ich auch behaupten. Also gibt es sicherlich so ein paar Nerds, die sich dann halt alles tracken und sagen, sie legen sich hier einen Teller nach Mikro- und Makronährstoffen zusammen. Aber die allermeisten Menschen, ich glaube, die Erfahrung hast du auch gemacht, die essen halt einfach, was ihnen schmeckt. Und dann bist du halt schnell in dem Bereich, wo es eben halt nicht mehr ausreicht, nur noch irgendwie das zu essen, was dir schmeckt und dann zu hoffen, dass du deinen Nährstoffbedarf abdeckst, sondern da bin ich total bei dir. Da sind wir dann halt relativ schnell auch im Bereich der Supplementation, wenn wir irgendwie einen optimalen Nährstoffhaushalt eben haben möchten.
Ja.
Übergeleitet auf das Thema Kreatin. Jetzt hast du schon gesagt, viele behaupten oder befürchten, ihnen fallen gegebenenfalls die Haare aus. Sicherlich haben die einen oder anderen auch schon mal mit dem Thema vielleicht Gewichtszunahme zu tun gehabt, beziehungsweise haben die Befürchtung, sie nehmen massiv Gewicht zu. Warum hat Kreatin diesen Ruf, würdest du sagen, und auch vielleicht als so Muskelaufpustmittel, und warum hat es eher so ein bisschen, also vielleicht eine kleine Anekdote dazu noch, letztes Jahr hat mich mal ganz entsetzt und völlig random aus dem Blauen heraus eine Mutter angerufen, weil ihr Sohn, der 16 war, anfangen wollte, Kreatin zu nehmen, und sie hatte wirklich Sorge, und ich habe das so rausgehört aus diesem Telefonat, ihr Sohn will da verbotene Aufputschmittel, Stichwort und Schrägstrich Anabolika nehmen etc. pp. Also die war wirklich in Sorge und aufgebracht. Und ich sollte ihrem Sohn erzählen, warum das vielleicht keine gute Idee ist. Und ich musste sie erstmal beruhigen und besänftigen und sagen, hey, also wenn der das nehmen möchte, das ist jetzt in erster Linie mal gar nicht so wild und relativ harmlos. Warum hat es diesen schäbigen Ruf? Wie kannst du dir das erklären?
Ich würde sagen, es hat diesen schäbigen Ruf, weil es natürlich aus dieser Ecke kommt ursprünglich. Also einfach aus dieser Pumper-Szene, da wurde es bekannt und groß. Und natürlich ist dann der Weg von Kreatin nicht so weit gewesen damals in dieser Szene zu Anabolika oder zu gesundheitsschädlichen Stoffen. Das ist einfach der Grund, würde ich sagen. Also die Historie einfach. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ja häufig so, dass so Gesundheitstrends aus dieser Ecke dann rüberschwappen. Also sei es High Protein, war ja früher bei Pumpern gefragt oder war ein Thema, und das ist jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen, und das Gleiche ist es auch bei Kreatin. Und das würde ich sagen. Und natürlich ist Kreatin auch deswegen so beliebt, weil du einen Effekt auch spürst. Es gibt nicht viele Nahrungsergänzungsmittel, wo du wirklich einen relativ schnellen Effekt spürst. Und ja, das hat sicher auch den Grund, warum es in dieser Ecke ist.
Ja, also wie gesagt, das war ein ganz wildes Erlebnis, das ich ja letztes Jahr hatte. Und da ist mir dann auch erst, weil natürlich im Thema Sporternährung begegnest du Kreatin relativ früh. Ich habe das auch schon wahrscheinlich so mit 17, 18, 19 bin ich da das erste Mal mit in Berührung gekommen. Und seitdem hat es mich irgendwie begleitet. Nicht, dass ich es die ganze Zeit durchgenommen hätte. Also auch ich bin eine lange Zeit dem Glaube erlegen, das wäre eigentlich nur für Kraftsportler relevant. Da sprechen wir sicherlich später auch nochmal drüber. Aber es ist dann einfach doch noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen, obwohl es vielleicht über den Kraftsport hinaus positive Eigenschaften haben könnte. Auch da sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Jetzt lass uns doch mal zu Kreatin vielleicht für Laien erklärt einsteigen und wir brechen das jetzt mal ganz einfach herunter. Was genau macht Kreatin in unseren Muskelzellen und wie kann uns Kreatin gegebenenfalls helfen, nicht nur stärker zu werden, sondern auch leistungsfähiger zu werden?
Genau. Dazu, also für den Laien einfach erklärt, ist Kreatin für den Körper ist Energie. Also ich habe das schon im Leistungskurs Sport gelernt. Also du hast vier Energiebereitstellungssubstanzen, sage ich mal, für den Körper, die er benutzen kann, um Energie zu produzieren. Das ist einmal das ATP, das ist die schnellst verfügbare Energie, die im Körper gespeichert ist. Und ATP ist auch immer die Währungseinheit für die Energie. Und die zweite Quelle ist Kreatinphosphat. Das ist die zweite Quelle, die auch chronologisch quasi angezapft wird, wenn du Sport machst, wenn du nachdenkst oder was auch immer, also wenn du Energie brauchst. Das dritte ist dann Zucker, der verstoffwechselt wird. Und das vierte ist Fett. Das sind die vier Energiebereitstellungsmechanismen im Körper. Und wenn man das weiß, ja, dann ist auch klar, warum Kreatin nicht nur eine Rolle im Kraftsport spielt, sondern einfach im Energiemetabolismus eine Rolle spielt, einfach weil es der zweite Energiebereitstellungsmechanismus im Körper ist.
Und es ist quasi ein direkter Energieträger wie die anderen drei von dir genannten auch, richtig?
Genau, also die Ausgangsbasis ist immer das ATP, also diese Währungseinheit für die Energie. Das ist wirklich ja, die erste Instanz, die der Körper verstoffwechseln kann, um Energie zu produzieren. Und dann dreht sich alles drum im Körper, wie kann ich ATP wieder resynthetisieren? Das ATP wird immer quasi verstoffwechselt zu einem ADP, das heißt, ein Phosphat wird da abgespalten, wenn ich Energie verbrauche. Und dann geht es darum, dieses ADP wieder zu dem ATP, also ein Triphosphat, wieder zu recyceln.
Ja.
Und da spielt in erster Instanz eben das Kreatinphosphat eine Rolle. Man hört schon raus, Kreatinphosphat. Das heißt, das Kreatinphosphat gibt diesen Phosphatrest an das ADP ab und dadurch wird ATP wieder resynthetisiert. Und das Gleiche passiert dann eben mit Zucker. Und das Gleiche passiert mit Fett, nur ein bisschen in einem längeren Zyklus. Und das Kreatinphosphat ist halt wirklich sehr, sehr schnell verfügbar. Das heißt, wenn du eine Belastung hast, die ersten 15 Sekunden oder so, ist da das Kreatinphosphat absolut entscheidend.
Und lass mich das vielleicht noch fortführen. Auch aus dem Grund wahrscheinlich hat man dann irgendwann gesagt, eigentlich ist Kreatin ausschließlich für Kraftsportler oder Sprinter beispielsweise von
Korrekt.
Relevanz, ne? Also wegen diesen.
Korrekt, ja, genau. Genau, also weil es eben für die initiale Bewegung sehr, sehr relevant ist. Also bekannt wurde Kreatin zum Beispiel als Supplement 1992 bei den Olympischen Spielen, weil da Lyndon Christie, das ist, ich glaube, der war damals 34, 35 Jahre alt, hat einen neuen Weltrekord auf 100 Meter Laufen aufgestellt, also Sprint. Mit dem Alter war das sehr, sehr erstaunlich und dann hat man ihn natürlich gefragt, was war denn dein Erfolgsgeheimnis? Und das Erfolgsgeheimnis war dann, dass er Kreatin supplementiert hat
Krass.
und deswegen da einen Weltrekord aufgestellt hat und dadurch wurde es so bekannt. Was man vielleicht noch wissen muss, ist, dass das Kreatinphosphat ja auch im Körper gespeichert wird und es wird vor allem in der schnell zuckenden Muskulatur gespeichert, also Fast-Twitch-Fasern. Da wird das Kreatinphosphat gespeichert. Das heißt, jeder Mensch hat auch eine ganz unterschiedliche Konstitution. Wenn du eher der Sprinter-Typ bist, hast du mehr Kreatin gespeichert in deinem Körper. Und wenn du eher der Ausdauer-Typ bist, hast du eher weniger Kreatin gespeichert im Körper.
Ja, also ich bin definitiv auch Typ Diesel, also ST-Faser. habe ich mir aber tatsächlich antrainiert. Also ich war früher, ich habe auch Fußball gespielt, relativ lange. Und ich war auch gar nicht so langsam, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, als ich mit dem Kicken aufgehört habe und mehr zum Laufen übergegangen bin, wie ich auch diese Spritzigkeit einfach wahnsinnig schnell verloren habe, weil ich es nicht mehr gebraucht habe. Ne? Also der Körper funktioniert ja schon ganz gut nach dem Prinzip use it or lose it. Und ich habe dann einfach diese schnellen Muskelfasern gar nicht mehr beansprucht und demnach hat sie der Körper auch relativ schnell abgebaut einfach. Genauso wie er ein ganzes Stoß Muskulatur abgebaut hat, weil ich sie dann damals einfach nicht mehr gebraucht habe. Und da merkt man dann schon auch, wie krass anpassungsfähig der Körper ist. Und korrigier mich, Andi, in die eine Richtung ist es super viel, viel schwerer als in die andere, nämlich dann aus diesen ST-Fasern wieder FT-Fasern zu machen, ne? Also korrekt, wieder diese Spritzigkeit zu erlangen. Und deshalb hast du gerade auch gesagt, so eigentlich ist es mit diesen 34, 35 diesen Weltrekord nochmal aufzustellen oder die olympische Medaille dann auch zu holen, eigentlich unmöglich.
Ja, genau.
Jetzt hast du gesagt, wir haben eigentlich körpereigene Speicher. Wir können Kreatin ja auch über die Ernährung zu uns nehmen. Und jetzt wäre ja eigentlich die logische Schlussfolgerung oder Frage, ja, warum sollte ich denn dann Kreatin eigentlich zuführen? Oder warum reicht da die normale Supplementation? Wir kommen wieder zum Thema, eigentlich reicht doch die Ernährung aus. Warum reicht die Ernährung eben nicht aus im Bereich Kreatin? Oder warum macht Kreatin Supplementation trotzdem Sinn?
Ja, da vorausgeschossen nochmal, da Kreatin so ein wichtiger Stoff ist für den Körper, produziert der Körper auch selber Kreatin. Also es gibt auch eine endogene Synthese von Kreatin, die beträgt so ungefähr 50%, was du täglich verbrauchst an Kreatin. Also das produziert der Körper selber. Das heißt, du kannst nie in ein wirkliches lebensgefährliches Defizit fallen. Es gibt eine Krankheit, eine chronische Krankheit, wo die Leute kein Kreatin produzieren können, endogen. Sprich, da kommt sogar Kreatin als medizinische Anwendung zum Einsatz. Aber so für den allergrößten Teil der Bevölkerung wird Kreatin eben vom Körper selber produziert, 50%. Gerade zur Größeneinordnung, der menschliche Körper, je nachdem wie er konstituiert ist, 80 bis 120 Gramm Kreatin ist gespeichert im Körper und du verlierst täglich 1-3%, so ganz grob. Und von diesen 1-3% resynthetisiert der Körper 50% selber und der Rest sollte durch die Ernährung aufgenommen werden. Und da sprechen wir eben genau über diese 3 Gramm, also die 3 Gramm verbraucht der Körper täglich ungefähr. Das heißt, 1,5 Gramm produziert er selber, 1,5 Gramm durch die Ernährung und um das optimal zu decken, müsstest du deine Ernährung so anpassen, dass du 600 Gramm rohes Fleisch, 600 Gramm rohen Fisch oder 30 Liter Milch trinkst täglich, dann bist du am Optimum. Das ist natürlich nicht möglich und das nur zur Einordnung, wenn man
erinnert mich von einem so ein bisschen,
Level spricht.
Erinnert mich so ein bisschen an die Thematik Omega-3, wenn du ausreichend Omega-3, bioverfügbares Omega-3 zu dir nehmen möchtest, müsstest du auch literweise irgendwie Leinöl trinken, um von Alpha-Linolensäure eben in die bioverfügbaren EPA und DHA zu kommen. Ja. Also ist schon sehr spannend. Und auch diese Mythen halten sich ja hartnäckig. Aber da sind auch die Lebensmittelhersteller dann halt hartnäckig hinterher, wenn sie halt auf ihre Leinsamen draufschreiben, enthält viel Omega-3 und die Leute halt meinen, das reicht für ihre tägliche Versorgung.
Ja, ja.
Also da sind auch leider nach wie vor vielleicht auch Lebensmittelunternehmen gar nicht so sehr daran interessiert, tatsächlich Aufklärung zu leisten, weil es natürlich in ihre Erzählung und in ihre Storytelling ganz gut reinpasst, um natürlich dann auch Marketing und Vertrieb anzukurbeln. und sie sagen, hey Leute, seht her, da ist Omega-3 drin, ihr braucht gar nicht mehr zu nehmen. Und die Wahrheit ist aber tatsächlich, es ist einfach nicht super gut bioverfügbar. Und das haben wir eben in anderen Bereichen, Stichwort Kreatin eben auch.
Ja, genau. Also da wäre natürlich die optimale Welt, die man sich malen könnte oder die ich mir malen könnte für die Zukunft, wäre natürlich schon, dass Lebensmittelfirmen, das ist so dann der letzte Step, dass die dann wirklich ihre Produkte so anreichen, dass sie wirklich gesund sind,
ja,
bioverfügbar, stabil und sinnvoll sind in der Nährstoffzusammensetzung. Man könnte da viel machen. Es wird noch nicht viel gemacht. Dieser 3 Gramm Kreatinjoghurt von Ermann, den du eben angesprochen hast, für unsere Ausgangsdiskussion, ist natürlich, kann man kritisch sehen, aus Sicht von, ich muss jetzt oder ich soll jetzt meinen Kreatinbedarf mit einem Joghurt decken. Ja, okay, das ist nicht die Zielsetzung davon. Es ist einfach das Ziel, da ein Produkt, das ich ohnehin esse, einfach nochmal sinnvoll anzureichern. Und ja, da kann zusätzlicher Kreatininhalt nicht schaden.
Lass uns doch da gerne mal reingehen in das Thema, also funktionelle Lebensmittel. Ich finde es super spannend. Ich war jetzt auf dem Food Innovation Camp letzte Woche. Vorletzte Podcast-Folge habe ich auch darüber gesprochen im Podcast. Und wir haben da natürlich gerade eine richtige Hype-Welle im Bereich High Protein. Würde mich auch deine Meinung dazu interessieren, so wie da dein Blick drauf ist. Auch im Thema Rohstoffe, da kannst du sicherlich noch mal sehr viel mehr dazu sagen als ich jetzt auch, wie da so die Qualität ist, die Beschaffung ist, wie es auf dem Rohstoffmarkt aussieht und dann aber auch die Anreicherung von so Sachen wie Joghurts beispielsweise, weil ich damals habe mich ja schon recht kritisch auch zu dem Thema Kreatin-Joghurt geäußert. Und jetzt ist natürlich auch spannend, deinen Blick auf diese Dinge zu hören und gleichzeitig aber auch vielleicht eine weitere Schublade aufzumachen, zu sagen, okay, man könnte das Ganze noch viel weiter spinnen und Kreatin müsste in ganz anderen Lebensmittelgruppen vielleicht noch verfügbar sein. Also hau mal raus, wie da dein Blick so auf die Dinge ist.
Ja, es ist ein großes Feld, würde ich sagen. Also es ist natürlich es gibt natürlich immer solche und solche Produkte. Du hast natürlich dann die einen Produkte, die vermeintlich angereichert sind mit High Protein, aber eigentlich in ihrer Ursprungsform schon High Protein sind.
Ja.
Und da nur noch eine Marketinggeschichte draus gemacht wird. Das ist das eine. Grundsätzlich ist das Thema ja was Positives, dass die Leute einfach mehr darauf achten, mehr Protein zu essen und dann eben satter zu sein und keinen Heißhunger zu haben. Das ist ja eine positive Geschichte. An dem Ganzen dann, aber natürlich ist es immer, muss man sich das Fall für Fall anschauen, ob es Sinn macht oder nicht, aber die grundsätzliche Entwicklung am Markt sehe ich schon als positiv an, weil einfach der Verbraucher natürlich auch immer aufgeklärter wird oder es immer einfacher wird, auch durch ChatGPT einfach kurz zu checken, macht das Ganze Sinn, was mir hier verkauft wird oder ist es eigentlich Quatsch? Und genau, also das zum einen. Zum anderen, ja, es wird definitiv Sinn machen, mehr Produkte mit Kreatin anzureichern, vor allem mit dem Hintergrund, wenn man weiß, dass Kreatin in der Ernährung nur in tierischen Produkten enthalten ist. Also wie ich vorher gesagt habe, Fleisch, Fisch sind so die mit dem höchsten Kreatingehalt und dann noch Milch, da ist auch ein bisschen was drin zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt eine pflanzliche Ernährung habe, dann habe ich kein Kreatin und dann spüre ich natürlich eine Supplementierung umso mehr und da wird es Sinn machen, pflanzliche Produkte mit Kreatin anzureichern.
Wie mit Calcium Thema, beispielsweise auch, bitte? Also wie mit Calcium beispielsweise auch.
Genau,
also,
mit Calcium, mit nicht, Jod wenn, oder so, einfach genau. Um diese Themen von vornherein abzudecken. Ja.
Wenn ihr da in dem Bereich unterwegs seid, arbeitet ihr auch mit so Pflanzendrinkherstellern, also die dann Calcium anreichern oder Joghurt beispielsweise?
Genau, also mit meinem neuen Arbeitgeber ja, also Calcium ist auch ein Rohstoff, den ich verkaufe, da kommt es schon vor. Nichtsdestotrotz ist diese ganze, die vegane Szene, würde ich sagen, ja, gerade im Umbruch. Also ich war vor 3 Jahren, glaube ich, war ich auf einem Summit in Berlin, auch wo die ganze Veganer-Szene da war mit den ganzen Startups. Und da hat man schon gemerkt, okay, es findet gerade ein Umbruch statt, weil die ganze Szene sich konsolidiert und es nicht mehr darum geht, einfach vegan zu claimen, sondern wirklich mal darum geht, ein sinnvolles Produkt zu zu konzipieren und nicht einfach nur ein Fleischersatzprodukt, wo Zellulose drin ist und keine Ahnung was eigentlich auch nicht gut ist für den Körper. Und da geht jetzt langsam die Richtung hin, weil sie gezwungen werden dadurch, sich da Gedanken zu machen, was ich machen kann, mich abzusetzen von der Konkurrenz.
Ja. Super spannend und sicherlich auch ein Feld, das irgendwie bodenlos ist. Und ich liebe ja auch diesen Blick in die Zukunft zu schauen, was kommt da noch. Und ich bin mir auch sicher, da kommt vielleicht sogar im Thema Kreatin angereicherte Lebensmittel noch das eine oder andere. Dazu werden wir auf jeden Fall immer mal wieder im Austausch bleiben. Da bin ich sehr gespannt, wie da dein Blick der Dinge auf diesen Markt ist. Jetzt wollen wir nochmal weitergehen. Nochmal zu dem Thema Kreatin zurückzukommen und mich beschäftigt vor allem auch die Frage, und das ist eine ganz, ganz, wo wir vorhin auch bei den Hörerfragen waren, eine oft gestellte Hörerfrage: Wo sollte ich mein Kreatin beziehen? Was für eine Kreatinform sollte ich nehmen? Und wie kann ich ein gutes Kreatin von einem schlechten Kreatin unterscheiden?
Was war die erste Frage nochmal, Tim? Die erste
Also,
Frage war.
welche Form des Kreatins sollte ich nehmen?
Ah, welche Form des Kreatins? Okay. Genau,
Wo
also es gibt.
beziehe ich im besten Fall mein Kreatin? Und dann natürlich auch die Frage der Dosierung dann später natürlich auch.
Ja. Genau, also
Fragen,
welche Form ist relativ.
Fragenhagel,
Welche Form ist relativ einfach zu beantworten? Also es gibt beim Kreatin ja sehr, sehr viele Studien. Es ist ja das bestuntersuchtste Supplement oder Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Und fast alle Studien wurden mit Kreatinmonohydrat durchgeführt und es gibt auch keine Hinweise darauf, dass andere Formen besser sind. Einfach aus dem Grund, weil Kreatinmonohydrat schon zu 99% bio verfügbar ist. Das heißt, da gibt es eigentlich keinen Spielraum mehr für Verbesserung. Und genau, also das ist einfach Kreatinmonohydrat. Als bevorzugte Form kein Kreatin HCL, kein Krealkalin, was auch immer, was da so kreucht und fleucht an anderen Derivaten, Kreatinmonohydrat. Dann, klar, ich bin natürlich ein bisschen geprimed von meiner Kreapurzeit. Sprich, Third-Party-Testing von dem Kreatinmonohydrat ist wichtig. Das heißt, dass die Reinheit getestet wurde von dem Produkt von einer unabhängigen dritten Partei, Laboranalytik. Auf das würde ich schauen. Und dann ist es natürlich beim Kreatin relativ einfach, weil du hast halt ein paar chinesische Produzenten und du hast Creapur aus Deutschland. Das ist bei vielen Mikronährstoffen nicht so einfach. Beim Kreatin ist es relativ einfach, weil mit Creapur machst du definitiv nichts falsch. Also das ist ein absolutes Qualitätssiegel. Es gibt natürlich auch chinesische Produzenten, die auch ganz gute Qualität produzieren, nur ist es nicht nachvollziehbar für den Endverbraucher häufig, ob die Qualität jetzt gut ist oder nicht. Und beim Creapur ist es eigentlich sehr transparent nachvollziehbar, sprich da kannst du ja immer sicher sein, das beste und reinste Kreatin auf dem Markt zu kaufen.
Was genau ist CreaPure? Vielleicht da eingeschmissen?
Creapur ist der deutsche Markenrohstoff, der in Trostberg produziert wird und da ist wirklich der Unterschied zur Konkurrenz oder zu anderen Rohstoffen, dass Creapur die komplette Wertschöpfungskette in Deutschland liegt. Das heißt, Kalk und Kohle sind die Ausgangsrohstoffe, sind wirklich rudimentäre Rohstoffe. Ganz am Anfang wird alles in Deutschland produziert. Seit über 30 Jahren ist alles rezeptgesteuert mit einem patentierten Herstellungsverfahren. Sprich, da verlässt keine Charge den Hof, die nicht absolut rein ist. Und das ist so der Unterschied zu den anderen Qualitäten auf dem Markt.
Das bringt mich auf die Frage eines Zuhörers. Wir haben ja einen Fragebutton gehabt. Und da war eine Frage: Wie wird Kreatin eigentlich hergestellt?
Genau. Ja. Also es gibt unterschiedliche Herstellungsverfahren. Eben das deutsche Herstellungsverfahren ist patentiert. Das wird so nicht angewendet in China. Wie wird es hergestellt? Also ja, Kalk und Kohle sind die Ausgangsrohstoffe für das Calciumcarbid. Das kann man sich auf YouTube auch ansehen. Es ist so, das Calciumcarbid sieht so ein bisschen aus wie eine Lavamasse. Also man kann sich am Ende gar nicht vorstellen, dass daraus mal Kreatin produziert wird. Ja, Calciumcarbid und Natriumsarcosin. Es ist eine chemische Synthese. Das ist kein natürlicher Prozess, es ist eine chemische Synthese. Calciumcarbonat und Natriumsarcosinat wird dann gemixt und am Ende kommt dann das weiße Pulver, flockt dann aus. Am Ende ist es alles so hermetisch abgeriegelt. Also kein Kontakt zur Außenwelt während des ganzen Produktionsprozesses. Da gibt es auf YouTube ganz coole Videos, das anzusehen. Die chinesische Produktionsweise ist unterschiedlich. Es ist ein Streckerverfahren mit Blausäure. Es ist so in Europa nicht zugelassen, einfach aufgrund der Mitarbeitersicherheit bezüglich dem Blausäurehandling. Es ist halt in China ein bisschen lockerer. Genau. Ja. Und genau.
Deswegen. Aber jetzt sicher auch für unsere Zuhörerinnen, die irgendwie sagen, sie möchten da keine tierischen Bestandteile mit im Produktionsprozess haben. Also der Ausgangsstoff ist jetzt nicht irgendwie ein Stück Fleisch oder irgendwas, was Kreatin enthält, sondern es ist quasi alles ein synthetischer Prozess.
Das ist alles ein synthetischer Prozess, genau. Also sowohl der chinesische als auch der deutsche. Und was vielleicht noch interessant ist, Kreatin kommt ja vom griechischen Wort Kreas. Und Kreas bedeutet Fleisch. Das ist ganz interessant. Deswegen wurde früher zum Beispiel Fleisch ausgepresst und dann der Fleischsaft Leuten gegeben, die wieder Kraft brauchten. Was natürlich auch an dem Kreatin liegt.
Ja. Jetzt hatten wir noch eine offene Frage, bevor wir dann auch übergehen, vielleicht zu ein paar spezifischeren Fragestellungen. Zum Thema Dosierung. Ja. In den letzten Monaten habe ich den Eindruck gehabt, wir gehen in den Dosierungen bei Kreatin immer höher. Auch sicherlich irgendwie durch Social Media begleitet. Ich selber, wie gesagt, ich kam vor 15 Jahren das erste Mal mit Kreatin in Berührung. Da hieß es noch, man sollte Kreatinkuren machen, also das irgendwie 2 Wochen nehmen, dann wieder absetzen etc. pp. Was würdest du als Experte da heute raten, empfehlen?
Also ich als Experte würde nicht zu Kreatinkuren raten. Das ist eigentlich veraltet, das zu machen, diese Ladephasen. Also wirklich wissenschaftlich basiert ist immer noch die Dosierungsempfehlung von 3 Gramm pro Tag. Natürlich ist es dann so, wenn ich jemanden habe, der 100 Kilo schwer ist und ein riesen Muskelberg ist und natürlich auch viel mehr Kreatin im Körper hat als jetzt ein Ausdauerläufer, dass es da Sinn macht, mehr zu nehmen, ist logisch. Und deswegen hat sich auf Social Media so auch ein bisschen diese Faustformel verfestigt, diese 0,1 Gramm Kreatin pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann man sicherlich machen. Aber es gibt schon auch ein paar Untersuchungen, die zeigen, dass höhere Dosen von Kreatin häufig dann einfach im Urin landen und gar nicht vom Körper verstoffwechselt werden. Das heißt, also mit 3 bis 5 Gramm, das würde ich empfehlen.
Okay. Ja, ist doch auf jeden Fall mal eine gute Spanne, mit der man arbeiten kann.
Ja.
Jetzt haben wir im Fit und Fröhlich oder in unserer Community natürlich auch viele Läufer, Triathleten, Radfahrer und ich selber kenne es noch aus meiner aktiven, aber auch in der jetzigen Phase, in der Phase des Ausdauersports oder im Bereich des Ausdauersports, in der es halt immer heißt, Kreatin eigentlich für Ausdauersportler nicht. Es macht ihn nur schwer, es lagert Wasser ein, da können wir sicherlich in dem Zusammenhang auch nochmal schnell drüber sprechen, was sind eigentlich die Wirkungen und Auswirkungen von Kreatin, was bewirkt es im Körper. Würdest du es auch für Ausdauersportlerinnen empfehlen oder ausschließlich in den Bereichen, wo wir schon drüber gesprochen hatten, also Sprinten, Krafttraining, explosivkräftige Sportarten?
Ja, ich würde es auch im Ausdauerbereich empfehlen, aber mit unterschiedlicher Fokussierung. Das heißt, du wirst nicht mit Kreatin deine Zeit verbessern, also nicht auf direkten Wege. Was bei Ausdauerathleten, also zur Wirkung von Kreatin nochmal vorab geschickt, Kreatin zieht in den ersten 4 Wochen, wenn du täglich 3 bis 5 Gramm nimmst, hast du nach 4 Wochen ungefähr deine Speicher gefüllt. Und in dieser Phase zieht das Kreatin, wird eben in der Muskelzelle gespeichert, wie gesagt, und das Kreatin zieht Wasser in die Muskelzelle. Das heißt, deine Muskelzelle ist besser hydriert als vor der Kreatinnahme, was Positives ist, und du siehst dann leaner aus und definierter. Aber du hast natürlich Wasser in die Muskelzelle gezogen, was zu einer Gewichtszunahme in den ersten 4 Wochen führen kann. Das pendelt sich dann später ein, vielleicht so bei 300, 400 Gramm, 500 Gramm. Auch wenn ich natürlich ein
Was meldet er? Andi, jetzt ist es halt so, wie es ist, und bei so einer Remote-Aufnahme ist immer ein bisschen Risiko mit dabei. Einmal kurz beide aus der Leitung geflogen, jetzt sind wir aber wieder da. Und zwar mit der Frage, wie sich es denn bei Kreatin mit Ausdauersportlern verhält. Also wir haben ja die Frage beantwortet, es kann helfen bei diesen schnell, kräftigen, schnellen, spritzigen Bewegungen. Aber wie ist eigentlich das Ganze, wie verhält sich es beim Thema Ausdauersport?
Ja, genau. Also beim Thema Ausdauersport ist einfach die Zielsetzung beim Kreatin eine andere. Sprich, du wirst nicht zwingend per se deine Zeit verbessern mit einer Kreatinsupplementierung. Aber wo Kreatin wertvoll ist im Ausdauersport, ist die Regenerationszeit zum Beispiel. Das heißt, gibt es auch Studien dazu, dass du deine Regenerationszeit deutlich verkürzt mit vollen Kreatinspeichern. Also das ist ein Vorteil. Der zweite Vorteil ist, den auch viele Athleten nutzen, dass du mit vollen Kreatinspeichern natürlich härter trainieren kannst. Das heißt, härtere Intervalle fahren kannst. Dementsprechend nehmen viele Profiathleten Kreatin vor allem in der Vorbereitungsphase, um härter zu trainieren, und setzen es dann wieder ab. Der Grund fürs Absetzen ist dann der, weil Kreatin, wenn du nach 4 Wochen hast du volle Speicher bei 3 bis 5 Gramm pro Tag, und diese vollen Kreatinspeicher, das heißt Kreatinphosphat ist im Muskel gespeichert und es zieht zusätzlich Wasser in die Muskelzelle, was Positives ist. Das heißt, die Muskelzelle ist besser hydriert, ermüdet nicht so schnell, ist auch geschützt vor Verletzungen. Aber im Ausdauerbereich ist es natürlich so, dass dieses Wasser dazu führt, dass du ein höheres Gewicht hast nach 4 Wochen. Sprich, da sprechen wir so über 400, 500 Gramm, was schon entscheidend sein kann dann für den Ausdauerathleten. Deswegen setzt er das wieder ab. Und die Absetzphase dauert dann genauso lang wie die Loading-Phase, wenn man so will. Also auch 4 Wochen absetzen, dann bist du wieder auf dem Ausgangsniveau, was das Gewicht anbelangt. Genau, also der erste positive Effekt ist immer kürzere Regenerationszeit. Also wenn du einen Marathon läufst und volle Kreatinspeicher hast, dann bist du deutlich schneller wieder fit nach dem Wettkampf. Und das zweite ist eben eine härtere Trainingsphase, die du machen kannst.
Aber dann halt diese 4 Wochen vorher wieder absetzen.
Genau, ja. Genau.
Sehr spannend. Also im Prinzip machen wir das genauso mit unseren Sportlern auch, die wir in der Betreuung haben, zu sagen, okay, während des Trainings definitiv mit und dann in den Wettkampfphasen eben absetzen. Ein Punkt, der war mir noch sehr wichtig, und du kannst mir da sicherlich auch das eine oder andere zu sagen, jetzt habe ich Kreatin in den vergangenen Wochen und Monaten nicht nur im Zusammenhang mit sportlicher Leistungsfähigkeit und besserem Muskelregeneration und gegebenenfalls auch einfach besseren Kraftwerten in Zusammenhang wahrgenommen, sondern auch im Bereich der kognitiven Leistungsfähigkeit. Was kannst du mir dazu sagen?
Ja, genau, also da ist die Studienlage noch relativ am Anfang, aber es gibt schon sehr vielversprechende Hinweise. Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, für den Laien ist Kreatin einfach Energie für den Körper, und dein Gehirn verbraucht ungefähr 20% deiner täglichen Energie, braucht nur dein Gehirn, und dementsprechend, also ganz einfach gesprochen, profitiert auch das Gehirn von einem höheren Kreatinspeicher. Das kann man auch messen. Und Genau, es gibt ein paar, also eine Studie gibt es, die sehr, sehr populär aktuell ist. Eine Doppelblindstudie mit Probanden, die Kreatin genommen haben bei Schlafdefizit. Sprich, die haben fast nicht geschlafen und haben dann 20 Gramm Kreatin genommen. Warum 20 Gramm? Man nimmt da höhere Dosierungen, weil Kreatin relativ schwer die Blut-Hirn-Schranke überwindet. Das heißt, nur ein Bruchteil überwindet die Blut-Hirn-Schranke, deswegen hat man höher dosiert. Und dann hat man auch gemessen, die Kreatinphosphat-Level im Gehirn steigen an bei 20 Gramm. Und da wurden kognitive Tests gemacht und die Patienten und die Probanden, die 20 Gramm Kreatin genommen haben, haben deutlich besser abgeschnitten bei diesen kognitiven Tests. Die Schlussfolgerung ist einfach die, dass wenn du einen vollen Kreatinspeicher hast, macht ein voller Kreatinspeicher dich nicht schlauer. Das heißt, du wirst keinen höheren IQ haben, wenn du vollen Kreatinspeicher hast. Aber wenn du unter Stress stehst, wenn du unter psychischen Stress stehst, wenn du zu wenig Schlaf hast, wenn du die schlechte Ernährung hast, was auch immer, wenn dein Körper gestresst ist, kann Kreatin dazu führen, dass du einfach ein höheres kognitives Level hast. Das heißt, höher an deinem Optimum bist, das abpuffert sozusagen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht empfehlenswert, sowas, diesen Zustand zu haben. Aber wenn der mal da ist und wenn man nicht auskommt, dann kann 20 Gramm Kreatin, das ist dann eine hohe Dosierung, helfen. Dann. Bei 3 bis 5 Gramm passiert relativ wenig.
Okay, also man müsste das in den entsprechenden Phasen auch dementsprechend hochdosieren.
Genau.
Okay. Ja, spannender Take, definitiv. Andi, jetzt kommen wir schon so langsam in Richtung Ende der Folge. Ich habe aber natürlich noch die ein oder andere Frage in petto und dann wollen wir sicherlich auch noch zu unseren Hörerinnen-Fragen kommen. Wir haben zum Thema Einnahmeregime schon das eine oder andere besprochen. Mich würde aber trotzdem noch interessieren. Also wir haben schon über die Dosierung gesprochen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass eine Ladephase eigentlich nicht mehr State of the Art ist und man es durchnehmen könnte, sollte. Wie sieht es denn mit der Tageszeit aus? Würdest du sagen, es macht Sinn, Kreatin zu einer gewissen Tageszeit auch einzunehmen oder ist es von der Tageszeit her egal?
Die Antwort ist nicht so zufriedenstellend für die meisten Optimierer, aber die Tageszeit ist egal. ich weiß ja, wenn man so einen Podcast hört, dann will man natürlich immer so Tipps hören, ja, zu der Zeit ist es am besten, zu optimieren. Aber es ist relativ egal. Es gibt so ganz minimale bessere Zeitpunkte, das ist eben kurz nach dem Aufstehen, weil da die Insulinsensitivität höher ist und es dann schneller ins Blut gelangt oder schneller in den Körper kommt. Und der zweite Zeitpunkt ist nach dem Training, weil eben da der Körper aufnahmebereiter ist für Kreatin. Da geht es nur um die Geschwindigkeit. Und wenn ich es täglich nehme, spielt es dann eben keine Rolle, wie schnell das dann reingeht. Und sprich, dementsprechend würde ich es einfach an meine Routinen anpassen. Das wäre mein Tipp. Also ich nehme es immer am Morgen.
Ganz pragmatisch. Ganz pragmatisch, ja. Ja, also bei mir ist das ähnlich. Also ich habe da auch meine Supplement-Routine und ich nehme es dann eben als zusätzliches Supplement mit in meine Routine mit rein. Meistens auch am Morgen. Ja. Und dann ist es abgehandelt.
Genau.
Abschließend eine kurze Shotfire-Question-Runde. Nochmal mit dem einen oder anderen Take zum Thema Einnahme. Kreatin als Pulver oder als Kapsel?
Pulver.
Ja. Mit Wasser oder mit einer Kohlenhydratquelle wie beispielsweise Traubensaft?
Was ich jetzt empfehlen würde oder was ich selber nehme?
Beides.
dann würde ich sagen Wasser.
Okay. Also du nimmst es selber mit Wasser und würdest auch mit Wasser empfehlen?
Ja, ich würde es auch mit Wasser empfehlen, weil ein Risiko, also ein kleines Risiko, das eben besteht durch diese das Wasser zieht in die Muskelzelle, dass die Leute zu wenig trinken und dass dann der Blutdruck ansteigt und so weiter. Deswegen ist die Hydrierung des Körpers sehr, sehr wichtig, deswegen wir es einfach mhm. Wasser nehmen. Und klar, es ist der Körper nimmt es besser auf mit Kohlenhydrate, deswegen auch die Historie mit dem Traubensaft. Aber es, wie gesagt, das spielt eigentlich keine Rolle. Dementsprechend würde ich Wasser empfehlen.
Okay, mega cool. Ich glaube, dann haben wir zum Thema Einnahme auch wirklich das letzte Detail noch abgedeckt. Jetzt würde ich noch die eine oder andere Hörerfrage droppen und dann kommen wir auch schon zum Finale, nämlich den 5 fitten und fröhlichen Fragen zum Abschluss einer jeden Folge. Jetzt hatte ich dich als Supplement-Experte und Kreatin-Experte angekündigt und da kam natürlich logischerweise die ultimative Frage nach dem, was du denn selber nimmst. Also Kreatin haben wir schon gehört, nimmst du selber, aber gibt es noch Nahrungsergänzungsmittel, die du darüber hinaus selbst noch nimmst?
Ja, wirklich nur die Basics. Es ist nämlich dann immer ganz interessant. Man empfiehlt viel, man berät viel und was macht man selber, ist eigentlich das Interessanteste dann. Das stimmt. Ja. Genau, also Kreatin auch nicht immer, aber ich versuche es immer zu nehmen. Dann D3K2, also diese Kombi nehme ich. Dann nehme ich Magnesium-Bisglycinat konstant. Dann, was nehme ich noch? Gut, Protein natürlich, also meistens Isolat. Einfach ins Müsli morgen, in den Joghurt, in den Naturjoghurt. Was nehme ich noch? Mal kurz überlegen.
Omega-3? Ja,
aktuell nehme ich noch Omega-3. Genau, Omega-3 nehme ich aktuell in der D3K2-Kapsel, also wirklich in den Dreierkomplex Omega-3. Ja. Aus Fischöl D3K2 und aktuell nehme ich noch ein B-Komplex, das heißt B6, B12, Cholin und Folat. Da geht es darum, mein Homocystein-Level ein bisschen zu senken und es hat ganz gut funktioniert, jetzt deswegen nehme ich das weiter.
Weil der war zu
hoch. Also ich bin immer ein Freund davon, jetzt nicht auf meine Tipps zu hören, sondern vielleicht einfach. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die halt absolut wichtig sind, das selber mal zu messen zu lassen, da mal irgendwie 100 Euro auszugeben, das zu messen, dann 3 Monate zu supplementieren und dann noch mehr zu messen und dann schauen, okay, hat sich verbessert oder wie fühle ich mich damit? Und wenn sowohl die Tests, auch mein Gefühl sagen, ja, es hat sich nichts verändert, ja gut, dann kann ich es auch lassen.
Ja, ja 100%. Ja, ganz genau, das empfehlen wir auch immer. Messen, supplementieren, und nicht einfach irgendwie ins Blaue rein irgendwelche Pillen werfen, weil das führt in den allermeisten Fällen zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Die letzte Hörerfrage und jetzt kommen wir auch nochmal auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel zu sprechen. Die Frage lautet, wenn du nur noch ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen könntest, welche wäre das?
Das wäre die 3K2. Ja, das wäre mein Hot Take. Einfach daher, weil ich da die Studienlage dazu kenne und ich hatte letztens erst eine Studie, die Gesamtmortalitätsrate gemessen hat und da war es sehr, sehr eindeutig erkennbar, dass Menschen, die ein niedriges K2-Level, das man auch gut messen kann im Blut, und ein niedriges D3-Level haben, eine deutlich höhere Mortalität haben als Leute, die ein hohes D3- und K2-Level haben. Also das war sehr eingängig, diese Studie und deswegen, das wäre mein...
Thema Immunsystem, Thema Knochengesundheit.
Genau.
Cool. Dann vielen lieben Dank an dieser Stelle schon mal für deine Antworten zu meinen vielen Fragen, zu den Fragen unserer Hörerinnen. Und jetzt, ganz zu Ende dieser Podcast-Episode, kriegst du unsere 5 fitten und fröhlichen Fragen von mir präsentiert und du darfst sie kurz und knackig, aber auch ganz ausführlich beantworten. Und wir fangen an mit der ersten der 5 Fragen, nämlich was hast denn du jetzt zuletzt gegessen?
Was ich zuletzt gegessen habe? Naturjoghurt mit Blaubeeren, Walnüssen und Proteinpulver.
Ah, geil. Hört sich gut an. Genau. Ist das ein Basic-Frühstück?
Das ist mein Basic-Frühstück, ja, genau.
Geil. Was ist allgemein dein Lieblingsessen? Das ist die zweite Frage.
Das ist Schnitzel mit Pommes. Sehr gesund.
Richtig geil.
Genau, das ist mein Lieblingsessen,
ja. Ja gut, Soul Food würde ich dann mal sagen.
Ja, genau, genau.
An welcher Stelle könnte deine Ernährung in Anführungsstrichen besser sein? Also wo hast du vielleicht noch irgendwie Guilty Pleasure? Was machst du vielleicht nicht 100% straight? Und wir wissen natürlich, keine Ernährungsweise muss 100% straight sein.
Ja, das ist definitiv Softdrinks oder Süßigkeiten allgemein. Also bei der Süßigkeit, da muss ich mich immer mir selber auf die Zunge beißen. Das ist nicht zu nehmen, nicht zu essen. Das ist mein Guilty. Also Spezi zum Beispiel. Spezi ist mein Guilty Pleasure.
Da habt ihr in Bayern ja gerade auch einen sehr populären Spezi-Hersteller.
Bitte, was hast du gesagt?
Da habt ihr in Bayern ja gerade auch einen sehr populären Spezi-Hersteller.
Ach so. Ja, das stimmt.
In der ganzen Bundesrepublik aktuell sehr viel Marktanteile auch gewinnt.
Ja.
Was ist denn dein wertvollster Ernährungstipp?
Mein wertvollster Ernährungstipp ist, dass Routinen absolut entscheidend sind. Und jeder sich seine eigene Routine zurechtlegen sollte und sich einessen oder sich heraussuchen sollte, was er gerne isst und das dann einfach jeden Tag ohne groß nachzudenken essen sollte. Also Routinen finde ich absolut entscheidend, also nicht groß nachzudenken täglich.
Ja, 100% kann ich nur unterschreiben. Also jeden Morgen oder jeden Mittag oder jeden Abend sich dann eine Platte zu machen darüber, was man dann jetzt wie isst, das nimmt einfach super viel Brain Space und ist auch bei mir definitiv so jeden Morgen eigentlich gleiches Frühstück und dann nur noch sehr wenig Varianz in den anderen Mahlzeiten. Und am Wochenende vielleicht dann mal was Ausgefalleneres kochen oder so.
Ja.
Aber das ist es definitiv. Last but not least, die letzte Frage. Wenn ich an dieses Essen denke, erinnere ich mich an meine Kindheit.
Das sind wahrscheinlich Dampfnudeln.
Ah, geil.
Kennst du Dampfnudeln?
Ja, klar, mit so einer Vanillesoße und Mohn drüber, oder?
Ja, ah, herrlich. Genau, das ist so die bayerische Kindheit. Genau,
ja, sehr
so
geil.
Großen Pfanne, gusseiserne Pfanne und da drin Dampfnudeln.
Mega geil.
Das ist die Kindheit, ja.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ey, Andi, hat mich mega gefreut, dass du im Podcast warst, dass du dir die Zeit genommen hast, hier an diesem Dienstagvormittag, dass du unseren Hörerinnen Frage und Antwort geleistet hast, dass du aber auch mir nochmal die eine oder andere Frage zum Thema Kreatin beantwortet hast, zum Thema Nahrungsergänzungsmittel allgemein. Ich glaube, da bedarf es einfach noch viel besserer und akkuraterer Aufklärung. Die haben wir hiermit geleistet, zumindest einen kleinen Teil dazu. Hat mich mega gefreut, dass wir da im Austausch gegangen sind und ich freue mich auch darauf, weiter mit dir im Austausch zu bleiben. Super wertvoller Kontakt mittlerweile in meinem Netzwerk. Und ich werde sicherlich weiter verfolgen, was du so reist bei Balcam. Hoffentlich verfolgst du auch ein bisschen, was wir im Fit und Fröhlich so machen.
Yes.
Und an dieser Stelle wünsche ich euch als Zuhörerin natürlich eine richtig gute Woche. Bleibt gesund und munter, fit und fröhlich, denn der Andi hat wie immer die letzten Worte als Gast im Podcast. Ich wünsche euch alles Gute, bis zur nächsten Woche. Wir hören uns. Tschüss und ciao.
Ja, super, Tim. Danke dir für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Und ich hätte noch eine Rückfrage, weil das ist, würde mich auch interessieren, was denn dein Supplement ist, was, wenn du nur eines nehmen könntest, was das wäre. Das
würde mich auch
interessieren. Ja, deins, ja.
Omega 3 wahrscheinlich, weil ich keinen Fisch mehr esse, schon jetzt auch 8 Jahre. Und da die Studienlage auch so gut ist, dass ich sage, okay, im Bereich Entzündungsmanagement, Nerven, Gehirn, Gesundheit und so. Aber natürlich könnte man jetzt sagen, du hast super gute Argumente, ich habe super gute Argumente. Die Frage ist ja auch sehr hypothetisch. Gott sei Dank müssen wir uns nicht entscheiden, sondern können das Beste aus beiden Welten nehmen.
Ja, stimmt.
Ja.
Okay, cool.
Vielen lieben Dank euch. Wir machen's gut. Bis dann. Tschüss.
Ja, ciao.
out with that thing, about to let it go.